Ja, ein herzliches Willkommen zum vierten Advent. Das ist schön, wir gehen auf Weihnachten zu. Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Komisch, hab ich denn richtig? Eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Ich habe mich nicht versprochen. Leider ist das heute wirklich so eigentlich gang und gäbe. Ich sehe ja immer gerne Nachrichten. Also ich muss früh meine Nachrichten gesehen haben oder gehört haben, damit ich weiß, was so in der Welt passiert ist, das Neueste, was ist aktuell. Und wenn man Nachrichten sieht oder hört, dann ist es eigentlich immer nur negativ. Dann hört man, was in der Welt passiert, und das ist im Grunde genommen sehr, sehr traurig, weil überall Dinge passieren, die nicht erfreulich sind. Wenn man die Zeitung aufschlägt, auf der ersten Seite meistens Dinge, die nicht schön sind. Ganz besonders die Bild-Zeitung, da wird das so ganz groß mit Bildern noch untermalt. Schlechte Nachrichten. Aber eigentlich sind wir Menschen so, dass wir uns auf gute Nachrichten freuen. Gute Nachrichten sind für uns etwas Besonderes, etwas Schönes. Wie Jürgen schon so gesagt hat im Anfang, können wir uns denn freuen? Können wir uns denn auf einmal plötzlich freuen, so richtig, so spontan, wenn wir eine gute Nachricht bekommen? Wenn wir eine gute Nachricht bekommen, dann können wir loslegen, dann können wir jubeln, dann können wir uns freuen. Wir haben schon ganz lange gewartet, wir sind arbeitslos und haben jetzt gewartet auf eine richtige gute Arbeit. Auf eine gute Arbeit. Und auf einmal hören wir, Mensch, klar, das klappt. Du kriegst die gute Arbeit. Du bist derjenige, der von 20 Leuten ausgesucht wird. Wir sind jung, wir suchen eine Lehrstelle oder wir suchen einen guten Studienplatz. Auch da ist es so, dass es nicht einfach ist, etwas zu finden, etwas Gutes zu finden. Und wenn wir denn diejenigen sind, die ausgesucht werden von so, es war bei uns im Bekanntenkreis, war das, da haben sie bei der Polizei, wie mir sucht, und da waren das wohl von 100 haben sie wohl 3 genommen und derjenige, den haben sie genommen. Und das ist natürlich was, wenn man so eine Botschaft bekommt, man war jetzt zu diesem Vorstellungsgespräch und zu, wo man da Sport machen musste, und da wurde ja ganz dolle, wurden die Leute geprüft auf Herz und Nieren, und auf einmal hört man, Menschenskind, du kriegst die Nachricht, dich wollen wir haben, du bist würdig, dich wollen wir haben, toll. Es gibt Situationen, wo man einfach sich freut, wenn das so ist. Ich werde das nicht vergessen, wir durften schon vor der Wende, durften wir unsere Tante besuchen, und das war so eine tolle Situation. Da waren wir dann bei der Polizei, da saßen wir dann alle drin in so einem Raum, die Leute wurden aufgerufen, sie mussten rein, dann dauerte das einen Moment, dann kamen sie raus. Und man sah das denen sofort an, dann kamen die raus. Manche, die haben dann auch gleich, trotzdem, das war in der DDR, waren ihren Unmut Luft gelassen, und das polterte dann so raus. Mann, diese Blöden, das dritte Mal abgelehnt. Das kann doch nicht sein, ich bin doch ein ganz normaler Bürger. Und bei anderen sah man, die kamen raus, strahlend. Da war so ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Super. Wir durften immer fahren, wir konnten uns also immer freuen, wir wurden nicht abgelehnt. Ich denke noch, was sehr markant und sehr eigentlich ein, was das auf den Punkt trifft, ist, wo die Deutschen in der Botschaft waren in Prag. Das haben wir alle von uns gesehen. Wo dann Genscher auf diesen Balkon tritt und er sagt gar nicht viel, er sagt nur, ich bin hier erschienen, ein paar Worte, und die Massen jubeln, die freuen sich, da ist so eine Freude, da ist so ein Jubel. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, wo die Grenzen aufgemacht wurden. Das war auch eine Freude, wo die Grenzen aufgemacht wurden. Wie sehr freuen sich Eltern, die schon ganz lange sich ein Kind wünschen und kein Kind bekommen. Und dann diese frohe Botschaft vom Arzt, ja, sie sind schwanger, sie erwarten ein Kind. Wir haben heute einen Text, der uns auch vorgegeben ist, der diese frohe Botschaft so richtig unterstreicht. Und zwar die Ankündigung der Geburt Jesu der Maria. Ich möchte uns das lesen. Das steht im 1. Lukas, die Verse 28 bis 38. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name dieser Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Seid gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser aber wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Eine ganz frohmachende, frohe Botschaft, die wir da hören. Der Engel kommt zu Maria. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Der Engel kommt zu einer Frau. Und das war damals im Judentum, war das, also wir können es ja heute nicht mehr so verstehen, aber da war das so, dass die Frau nicht so viel galt. Im Judentum, jetzt nicht im Alten Testament, im Judentum. Ich habe da, man beschäftigt sich ja so, wenn man sich vorbereitet, und da habe ich gelesen, ein jüdisches Gebet. Und in diesem jüdischen Gebet, da betet derjenige, ich danke dir, Gott, dass ich nicht als Heide, nicht als Aussätziger und nicht als Frau auf diese Welt gekommen bin. Also das finde ich, das ist schön, das ist schlimm, ich finde es schlimm. Also ich finde es richtig schlimm, finde ich das. Aber das war damals die Zeit, das war damals die Zeit, das war das Verständnis im Judentum. Da hatte die Frau nicht so einen Stellenwert, da bedeutete sie nicht so viel. Und dass dieser Engel Gabriel zu einer Frau kommt, das ist schon was ganz Besonderes. Dass Gott zu einer Frau spricht, dass Gott eine Frau auswählt. Gott hätte es ja auch ganz anders machen können und Jesus ganz anders auf diese Welt schicken können. Aber nein, eine Frau, ganz natürlich durch eine Geburt. Und denn die Anrede, du Begnadetester, Begnadetester, das ist schon wieder etwas für mich Besonderes, weil da die Gnade drin steht. Die Gnade, die dieses mit Jesus, mit der Geburt, mit der, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist für uns, dass das ganz besonders unterstreicht. Und dann geht es weiter, dass dieser Engel sagt, sie wird ein Kind kriegen und dieses Kind wird der König sein, er wird der Friedefürst sein, er wird der Herrscher sein über diese Welt. Als Kind geboren, als Kind ganz armselig in unsere Welt gekommen, ganz armselig als Mensch, gelebt als Mensch, gestorben für uns am Kreuz, gelitten für uns am Kreuz. Er wird der Friedefürst sein, er wird derjenige sein, der die Brücke baut zwischen Gott und zwischen uns Menschen, der diese Verbindung bringt, der Friede in diese Welt bringt, der Toleranz in diese Welt bringt. Und gut finde ich es auch, dass da steht, dass er der König Davids und des Hauses Jakobs vorstehen wird bis in alle Ewigkeit. Das zeichnet so auf, er ist derjenige, der allmächtig ist. Er ist derjenige, der allumfassend ist. Er von Anfang bis in Ewigkeit. Das ist so ein ganz weiter, spannender Bogen, der hier gezogen wird. Wie sehr wünschen wir uns heute nur so Männer, die vermitteln können, Männer, die etwas bewirken können in unserer Zeit. Das ist einfach traurig, wenn man das auch gerade jetzt so in dieser Weihnachtszeit, wenn man so Nachrichten sieht und wenn man da dann sieht, was da passiert in Syrien, dass da Kämpfe sind, dass da Machtkämpfe sind. Und da ist es einfach, ist keiner imstande, auch kein Gremium ist imstande, da Frieden zu bringen. Es ist unmöglich, Frieden zu bringen. Die Menschen leiden, der kleine Mensch leidet, die Kinder leiden, die Frauen leiden. Jesus ist gekommen in dieser Welt, um Frieden zu bringen, um die Welt zu versöhnen. Der bekannte Theologe Karl Barth, der hat gesagt, 1934 im Dezember, wenn die Kirche Jesus streicht, wenn die Kirche Jesus nicht mehr als wichtig ansieht, dann geht die Kirche in eine ganz schlechte Richtung. Dann ist die Kirche nichts mehr wert. Wenn wir in die Geschichte sehen, wenn wir zurücksehen, und ich finde es mal so schön, Geschichte kann uns ja viel erklären, viel zeigen. Wenn wir in die Geschichte zurücksehen, dann können wir feststellen, dass das wahr ist. Dass immer, wenn die Kirche sich auf Jesus berufen hat, dass die Kirche dann lebendig war, dass die Kirche dann gewachsen ist. Die ersten Christen, die hatten Jesus so total in ihrem Herzen. Da war Jesus wirklich das Wichtigste. Das war das Wichtigste. Alles anders war irgendwie unwichtig. Das war zwar auch wichtig, dass die Waisen versorgt wurden, die Witwen versorgt werden. Das war gut und richtig. Aber Nummer eins war das, dass Jesus in ihrem Mittelpunkt stand. Dass Jesus der Mittelpunkt war. Und diese ersten Christengemeinden, die wuchsen. Dann wurde die Kirche zu einer Staatskirche und dann flaute das so ab, dann musste man sich taufen lassen, dann wurde das von oben befehlt, aber dann war das alles nicht mehr so das Richtige. Und dann gab es auch mal Päpste, die so auf Jesus Seite standen und die dann das Ruder so ein bisschen rumgerissen haben und dann ging es wieder doch so ein Stück bergauf und dann gab es wieder andere, die nur auf ihre Macht bedacht waren. Das gab so eine wechselhafte Geschichte immer in der Geschichte der Kirche. Und dann war die Reformation, wo wir das Jubiläumsjahr feiern, schon drin sind in diesem Jubiläumsjahr von Martin Luther. Und da hatte die Kirche wieder so einen Aufschwung. Luther war derjenige, der Jesus in den Mittelpunkt setzte. Luther war einer, der gesagt hat, nur aus Gnade, nur mit Jesus und durch Jesus und mit Jesus können wir gerettet werden, können wir Kirche bauen. Diese Reformation hatte so einen richtigen Aufschwung. Dann flaute das auch schon wieder so ein bisschen ab, weil das dann wieder normal war. Dann kam die Erweckungsbewegung, die wirklich die Leute wieder in die Kirchen gebracht hat und die Leute wieder mobil gemacht hat und wieder begeistert hat für Jesus. Und dann kam die Zeit, wo Hitler war, wo dann dieser Theologe Barth das dann sagte mit der Kirche, dass das so wichtig ist, dass die Kirche im Mittelpunkt ist und nicht irgendwelche Ideologien, die ja auch Hitler-Regime versucht hat, diese Ideologien mit in die Kirche hineinzubringen und die Kirche auch irgendwie zu manipulieren in dem, was er für gut hielt. Und wenn wir heute gucken in unserer Welt, dann sehen wir gerade da in den Entwicklungsländern, dass da, wo Menschen sich wieder auf Jesus berufen, wo in diesen Afrika, in Asien, in armen Völkern, wo die Menschen sagen, also alles schön und gut, aber eins ist wichtig, Jesus ist wichtig. Jesus ist wichtig. Und da sehen wir in diesen Ländern, dass da die Kirchen wieder richtig wachsen und dass da wieder Menschen dazukommen, viele dazukommen. Eine Kirche ohne Jesus ist wie eine Dose, die keinen Inhalt mehr hat. Wie eine Konservendose ohne Inhalt. Ich finde dieses Beispiel schön. Eine Konservendose ohne Inhalt, die ist nutzlos. Eine Konservendose, wo nichts mehr drin ist, wertlos. Da ist nichts. Aber das, was eigentlich mich ein bisschen betrübt, wo man sagt, ja, so ist es aber. Aber diese leere Dose, die klappert natürlich. Das sehen wir so, wenn so Hochzeiten sind. So eine leere Konservendose, die macht so richtig Krach. Eine volle macht keinen Krach. Eine leere Dose, die macht Krach. Also die Kirchen können viele Aktivitäten haben. Was gut ist, wir sollen Aktivitäten haben. Die Kirchen sollen sich um viele Dinge kümmern und um Arme kümmern, um das und jenes. Das ist alles richtig und alles gut. Aber wenn der Inhalt fehlt, dann ist es nur noch lauteres Klappern und dann fehlt das Entscheidende. So, jetzt gehen wir weiter im Text. Was ich gut finde, diese Maria, die hat nun was ganz Besonderes erlebt, was von uns, wie ich meine, noch keiner erlebt hat. Diese Maria erlebt jetzt diesen Engel Gabriel, wie er kommt zu ihr, er spricht mit ihr, er spricht zu ihr als Frau, er spricht mit ihr und das muss doch der Hammer gewesen sein. Ein Engel kommt und spricht. Und dann sagt die Maria aber zu dem Engel, nee, also geht doch nicht. Was erzählst du mir hier? Und das finde ich irgendwie wieder so toll in der Bibel, dass immer so diese menschliche Seite rausgeholt wird. Diese menschliche Seite, also ist die Maria da Fragen stellen. Diese Maria kann Zweifel haben. Trotzdem, dass sie dieses Wunder eigentlich schon erlebt, dieses Wunder des Engels erlebt, kann diese Maria Zweifel haben. Und das ist für mich auch so toll irgendwie. Auch wir als Christen, jeder, auch wenn wir schon viel erlebt haben, wir können immer auch noch irgendwo Zweifel haben. Wir können nachfragen. Wir dürfen nachfragen. Ist denn das so? Oder wie ist das zu verstehen? Ja, und dann ist der nächste Punkt, der eigentlich auch ganz wichtig ist, für mich ein Stück wichtig ist, das ist so ein Punkt, wo wir sagen als Christen, der Glaube ist wichtig. Wenn man mit Leuten spricht über die Geburt Jesu und der Heilige Geist kam über ihr, dann ist das so ein Punkt, wo viele sagen, naja, schön und gut mit deiner Kirche, wir glauben ja viel und dass der Jesus da mal gelebt hat, und aber dieser Punkt, das kann ich nicht glauben. Also das ist so ein Punkt, wo viele sagen, na, das, wie soll das gehen und wie das... Dann gibt es auch ganz schlechte Witze so darüber, die man auch bestimmt schon gehört hat. Das finde ich schlimm. Aber das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, also unser Leben als Christ ist ein Leben auch auf Glauben, ein Leben auf Vertrauen. Was ganz wichtig ist, Vertrauen und Glauben. Das ist für uns wichtig, dass wir wirklich diesen starken Glauben haben, dieses starke Vertrauen haben. Und der Geist kam über sie, über der Maria. Und dann finde ich es auch gut, es steht ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose 1, Vers 2, da steht auch, der Geist schwebte über den Wasser. Und da sehe ich wieder so eine Verbindung, da sehe ich wieder so ein Bogen geschlagen wird, dass dieser Jesus, steht ja auch, er war von Anfang an war er da, er war schon da. Bei der Schöpfung der Welt, also dieses Mächtige, dieses Große. Weiter ist, was mir aufgefallen ist, was ich mal so gehört hatte, aber gar nicht so weiß, ist, dass dieser Tag der Empfängnis, diesen Text, den wir hier lesen, dieses Geschehnis, das hat in der katholischen Kirche und auch in der orthodoxen Kirche eine Bedeutung. Und da gibt's einen Termin dazu. Tag der unbefleckten Empfängnis gibt es. Und das ist der 24. März. Das war mir irgendwie neu. Nur mal zur Information für euch, dass man mal so was Neues hört. Der 24. März ist der Tag der Empfängnis. Und er wird bei den Katholiken wird er gefeiert, und er wird, wenn der 24. auf das Osterfest fällt oder in die Osterwoche fällt, dann wird es verschoben eine Woche. Und bei den Orthodoxen ist es aber so, die Orthodoxen, die sagen, nee, der Tag steht, auch wenn das im Osterfest, wenn das so reinfällt, dann wird das mit darin eingebaut. Nur mal so zur Information. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, wie das jetzt weitergeht, dass der Engel jetzt der Maria so eine Brücke baut. Der Engel baut der Maria eine Brücke, indem er sagt, du, gucke mal, deine Verwandte, die Elisabeth, die Frau, die eigentlich absolut keine Kinder kriegen konnte, die einmal schon sehr, sehr alt war und außerdem eigentlich unfruchtbar. Ihr Mann war alt, sie war unfruchtbar, sie konnte eigentlich keine Kinder kriegen. Diese Frau, die ist auch schwanger und erwartet ein Kind. Das zeigt mir so ein Stück, wenn wir uns auf Jesus verlassen, wenn wir auf Jesus zugehen, dann geht Jesus auch auf uns zu. Und er zeigt uns Wege auf, um zu verstehen, um zu begreifen, was er uns sagen will. In seinem Wort, durch sein Wort, wie er uns das Verständnis geben will, dass wir es verstehen, dass wir es begreifen. Und dann zum Schluss, da lese ich uns das nochmal am besten vor, dass Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und das ist nochmal ganz toll, das ist nochmal eine für mich ganz bedeutende Sache, dass die Maria sich dann darauf einlässt und sagt, was jetzt auch alles geschehen mag, was jetzt kommen mag, ich bin deine Magd und mir geschehe, wie du willst. Und das in der damaligen Zeit, wo die Frau nicht viel bedeutete, wo, wenn sie jetzt ein Kind kriegt und mit ihrem Verlobten und alles diese Ungewissheiten, alles diese Fragen, die sie hatte, alles das, wo man sagen konnte, es war eine ganz schwierige Situation auch wieder für sie. Aber sie begibt sich ganz in die Hände des Herrn. Sie sagt, ich möchte eine Magd sein, die gehorsam ist. Ich möchte mein Leben jetzt ganz in die Hände Gottes legen. Und das wünsche ich uns, dass wir das so ein kleines Stück begreifen, verstehen und dann aber auch wirklich tun, dass wir unser Leben in seine Hände abgeben. Amen.